Domradio weltweit.
Podcast. Wir nehmen Sie heute mit auf eine Reise nach China, Religion im Reich der Mitte, die katholische Kirche. In China ist unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Ina Rotscheid. Herzlich willkommen.
Domradio weltweit.
So hört sich das an. Ein katholischer Gottesdienst in China. China ist natürlich kein traditionell christliches Land. Trotzdem gibt es rund 10 Millionen Katholiken da. Und die Kirche, die verzeichnet Mitgliederzuwächse, von denen können die Bistümer hierzulande nur träumen. Trotzdem haben es die Christen in China schwer, denn in China ist nur eine offizielle Staatskirche erlaubt. Wer Rom und dem Papst die Treue hält, bekommt ein Problem. Und darüber sprechen wir heute hier. Religion im Reich der Mitte, das ist unser Thema. Ich bin Ina Rotscheid, herzlich willkommen.
Domradio weltweit.
Religion im Reich der Mitte. Die katholische Kirche in China ist unser Thema heute hier in Domradio. Und zwei, die uns ganz gut erzählen können, wie man sich das vorstellen muss, sind Weihbischof Rolf Steinhäuser und Dr. Rudolf Solzbacher, Leiter der Diözesanstelle Weltkirche hier im Erzbistum Köln. Beide waren nämlich für eine Firmung in die deutschsprachigen Gemeinden von Shanghai und Peking eingeladen worden. Sie waren 2 Wochen unterwegs in China. Ja, ursprünglich sollte diese Firmung Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki übernehmen, aber das war dann politisch doch ein bisschen heikel. 2 Wochen waren Weihbischof Steinhäuser und Rudolf Solzbacher in China unterwegs. Jetzt sind sie hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Sie sind 2 Wochen in China unterwegs gewesen. Weihbischof Steinhäuser, was war denn so die beeindruckendste Reiseerfahrung, die Sie mitgebracht haben?
Ja, ich bin ja ziemlich unbelastet, um es vorsichtig zu sagen, dahin gefahren. Und es traf mich eben auch ganz überraschend, dass ich eben da in 2 deutschsprachigen Gemeinden Jugendlichen das Sakrament der Firmung spenden sollte. Ich hatte vorher nie mit dem Gedanken gespielt, nach China zu fahren. Ja, und der Grundeindruck ist ein doppelter. Es war faszinierend und bedrückend zugleich.
Bedrückend, warum?
Die Kirche lebt in China in einer Situation der Bedrückung und der Unfreiheit. Also China ist zwar in einem großen Wandel begriffen, das macht wirtschaftlich einen enormen Schritt nach vorn, aber die Kirche und alle Religionen befinden sich in einer harten Abhängigkeit von der staatlichen Macht und die Regierung und die Partei versucht das total zu kontrollieren. Also auf einmal ein Land in einem ungeheuren Aufbruchsprozess, aber hier eben auch eine Restriktion und eine Unterdrückung von Freiheit, die schon auffällt.
Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Also sehen Kirchen da von außen genauso aus wie hier? Haben die ein Kreuz, haben die einen Turm oder ist das eher was Verstecktes, was man nicht besonders nach außen tragen darf?
Ja, das war so eine Überraschung. Die Kirchen sehen aus wie bei uns. Wir haben auch mehrere Kirchen gesehen, die, sag mal, in den Lauf der letzten 10 oder 15 Jahre gebaut worden sind. Groß, also vom Geschmack her eher italienisch-polnisch, ne? Aber, sag mal, durchaus in allem vergleichbar.
Darf man denn rausgehen, zum Beispiel Prozessionen machen? Ist das da gang und gäbe? Machen chinesische
Christen? Das machen die nicht ohne weiteres. Das ist schon mit großer Vorsicht. Also als es nach der Firmung in Peking einen Empfang gab, dann fand er in einem geschlossenen Hof statt und da legten die auch Wert drauf. An die Öffentlichkeit geht man besser nicht.
Dr. Solzbacher, Sie sind der Leiter der Diözesanstelle Weltkirche hier im Erzbistum Köln. Von daher viel unterwegs rund um den Globus. Für Sie auch das erste Mal oder kannten Sie China schon?
Also China ist für mich auch ein Neuheitserlebnis gewesen. Ich war zwar früher mal in Hongkong, aber das war zu der Zeit, als Hongkong noch nicht wieder integriert war.
Erzählen Sie uns ein bisschen von dem Alltag. Wie reist man da? Kann man sich überhaupt bewegen oder ist alles auf Chinesisch? Versteht man irgendwas? Ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor. Wie haben Sie das erlebt?
Also man ist aufgeschmissen, wenn man nicht jemanden hat, der des Chinesischen mächtig ist. Man kann sich selbst kaum verständigen. Die meisten Leute, die man anspricht, sind keiner westlichen Sprache mächtig. Man kann sich vielleicht mit Händen und Füßen versuchen durchzuboxen. Aber es sind so ganz einfache Dinge, die es schon praktisch unmöglich machen, alleine individuell da sich zu bewegen. Zum Beispiel, wenn man ein Taxi bestellt. Wir haben zweimal versucht, an ein Taxi zu kommen und das war völlig unmöglich, weil man nämlich Taxis nicht einfach anhalten und bestellen kann, sondern man braucht dafür eine eigene App auf seinem Handy und nur dann kommt ein Taxi. Und diese Apps kann man zum Beispiel mit einem ausländischen Handy nicht ohne weiteres runterladen.
Sie waren in Shanghai und in Peking. Wie muss man sich das ländliche Leben vorstellen? Sie haben jetzt gerade von der Modernität der Metropolen gesprochen. Lange Zeit galt China als aufstrebende Wirtschaftsmacht. An diesem Wachstum haben aber, glaube ich, nicht alle Menschen teil. Wie ist das Leben auf dem Land?
Das Land wird wirtschaftlich und politisch stark vernachlässigt. Also wer es irgendwie kann, versucht in die Stadt zu ziehen, weil auf dem Land also die soziale Absicherung, auch die Gesundheitsfürsorge deutlich schlechter sind als in der Stadt. Damit aber dann nicht so große Wanderbewegungen eintreten, bekommt man bestimmte staatliche Leistungen nur da, wo man gemeldet ist. Sag mal, es gibt aber in China die ungeheure Summe von 260 Millionen Wanderarbeitern. Sag mal, halb Europa wäre unterwegs oder würde nicht zu Hause leben, sondern kommt dann zweimal im Jahr nach Hause und ist zwischendurch auf irgendwelchen Baustellen oder in irgendwelchen Projekten weit, weit entfernt.
Ist Kirche auf dem Land vertreten?
Ja, das hängt natürlich sehr von der Region ab. Sie müssen sich vorstellen, China hat roundabout 1.400.000.000 Einwohner. Katholiken, naja, vielleicht 10 Millionen, vielleicht ein paar mehr oder weniger. Es gibt da nicht so eine genaue Liste. Das heißt, die sind nicht gleichmäßig über das Land verteilt. Also wir sind in Gegenden gewesen, wo es Katholiken auch in größerer Zahl gab. In einem Dorf, da war jeder katholisch. Das machte sich dann auch bemerkbar. Ja, und überall, wo ich als Bischof erkannt wurde, da wollen die Leute also unbedingt den Ring küssen. Und da liefen hunderte Menschen zusammen. Schon auf dem Platz knieten sie sich hin und wollten gesegnet werden. Dann sind wir in die Kirche gegangen, der Bischof hat eine Ansprache gehalten. Ich habe eine Ansprache improvisiert. Ne? Und danach drängten die Leute, brachten erst die Mütter ihre Kinder zu mir zum Segnen. Und dann kamen alle Leute und immer Ringkuss-Segen. Ja? Also für mich eine ganz fremde Erfahrung, die ich so nicht kenne. Und das war dann anderswo auch. Also wir waren an diesem Wallfahrtsort, diesem zentralen Marienheiligtum auf einem Berg bei Shanghai. Als wir erkannt wurden, ne, dann kamen die Leute sofort, bildete sich eine Traube drum und der Pater Willing sagte, sie bitten um die Gnade, ihren Ring küssen zu dürfen. Ne? Ich habe gedacht, der will mir auf den Arm nehmen.
Passiert Ihnen hier in Köln nicht so oft, ne?
Selten.
Also, traumhafte Bedingungen für einen Weihbischof in China. Weihbischof Rolf Steinhäuser und Dr. Rudolf Solzbacher, Leiter der Diözesanstelle Weltkirche im Erzbistum Köln. Beide waren 2 Wochen unterwegs in China. Kein überwiegend christliches Land, aber es gibt eine katholische Kirche und es gibt viele Katholiken, die fest in ihrem Glauben verwurzelt sind, haben wir gerade gehört. Nur ganz so leicht ist das mit der Religion in China nicht, denn die Kommunistische Partei hat was gegen Leute und Gruppen, die anders denken als sie. Und daraus ist die sogenannte Untergrundkirche entstanden. Und was das ist und worum es da geht, das ist gleich unser Thema hier.
Domradio weltweit.
Weihbischof Rolf Steinhäuser und Dr. Rudolf Solzbacher, Leiter der Diözesanstelle Weltkirche im Erzbistum Köln, sind hier bei uns im Studio. 2 Wochen lang waren sie in China unterwegs. Unter anderem hat der Weihbischof da in 2 deutschsprachigen Gemeinden die Firmung gespendet. Wir haben das so eben schon angedeutet, dass es die Kirche in China nicht ganz leicht hat, weil es eben nur die offizielle Kirche geben darf, die von der Regierung zugelassen wird. Weihbischof Steinhäuser, wie funktioniert das denn mit der Kirche in China? Erklären Sie es uns.
Die katholische Kirche in China hat 2 Existenzformen derzeit. Eine Untergrundexistenz und eine offiziell anerkannte. Das liegt an der chinesischen Politik, dass die Religionen keinerlei Einmischung von außen unterworfen sein sollen und deswegen von einem politischen Organ kontrolliert werden sollen. Für alle Religionen gilt das. Es gibt also ein nationales Aufsichtsorgan für jede Religion. Im Fall der katholischen Kirche ist das die sogenannte Patriotische Vereinigung. Und zwangsweise müssen alle da Mitglied sein. Diejenigen, die sich zu diesem Schritt nicht entschließen, die nennt man heute Untergrundkirche.
Über dieses Thema der offiziellen Kirche und dieser Untergrundkirche werden wir im Laufe der Sendung auch noch sprechen. Es geht da vor allen Dingen auch um die Frage, wer darf eigentlich bestimmen, wer Bischof wird. Darüber sprechen wir später noch. Bischof Steinhäuser, wie muss man sich das vorstellen? Das hört sich jetzt sehr subversiv an, ist es aber eigentlich gar nicht, oder?
Ja, man darf nicht unsere Klischees einer Katakombenkirche anlegen, wo man meint, die treffen sich dann in irgendwelchen Keller Räumen. Die Untergrundkirche ist der Teil der Kirche, die nicht offiziell kooperiert mit dem Staat und die dadurch natürlich auch mancherlei Pressionen unterworfen ist.
Zum Beispiel?
Finanzieller Art zum Beispiel, Versammlungsräume. Es kann ohne weiteres geschehen, dass Priester inhaftiert werden oder unter Hausarrest gestellt werden. Wir haben also mit einem Priester gesprochen, der in Shanghai ein führendes Mitglied der sogenannten Untergrundkirche ist. Der war 32 Jahre seines Lebens im Gefängnis bzw. im Arbeitslager.
Warum halten die denn an dieser Untergrundkirche fest? Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind ja jetzt die der offiziellen Kirche nicht weniger gläubig. Warum sagt man nicht, okay, dann trete ich der offiziellen Kirche bei und verkünde so die frohe Botschaft und muss nicht ins Gefängnis?
Viele tun es, aber andere lassen sich nicht korrumpieren. Ne? Die sagen, es ist wichtig, dass die Kirche in ihrer Verkündigung frei bleibt. Sag mal, es ist ja so, dass dann im Grunde bei der offiziellen Kirche ja auch vieles reguliert wird und dass die also sagen wir, Maßgaben bekommen. Wir hatten ein Gespräch mit dem Erzbischof von Peking. Das war zu einer bestimmten Uhrzeit terminiert und wir mussten 3 Stunden warten, weil der Erzbischof und sein Generalvikar einbestellt worden waren, um eine staatliche Indoktrination zu bekommen.
Das heißt, das, was verkündet wird, das, was gepredigt wird in der offiziellen Kirche, ist auch reguliert und zensiert?
Zensiert sicher, sagen wir vor allen Dingen bei all den Punkten, wo das eine gesellschaftliche Relevanz bekommen könnte. Da hat die Partei ein vitales Interesse, dass sie alleine in China die Maßgaben trifft. Also mal eine katholische Soziallehre könnte man da sicher nicht vortragen, ja, weil die eben das System in Frage stellen würde. Jetzt darf man sich allerdings nicht vorstellen, dass das ein kommunistisches System in freien Form ist. Ja, ich sage es ein bisschen flapsig, das ist eher so eine Art von Turbokapitalismus mit einer Einparteiendiktatur verbunden. Also die werden sich nicht zur Frage äußern der Jungfräulichkeit Mariens. Das ist für die Partei dann nicht so wichtig, aber bei anderen Punkten schon. Also sie haben zum Beispiel ein wesentliches Interesse daran, dass weder die katholische Kirche noch irgendeine Religion Einfluss auf Kinder und Jugendliche nimmt.
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen der Zahl der Gläubigen auf dem Land und in den Metropolen? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Ich weiß nicht, ob man da grundsätzlich einen Unterschied machen kann. Also so eine Stadt wie Peking hat mehrere geöffnete Kirchen. In der südlichen Kathedrale, das war ganz in der Nähe unseres Hotels, das ist ein Bau eben jetzt 1600 so und so viel gebaut worden, also im Jesuitenbarock. Da sind 8 Sonntagsmessen und die sind gut besucht. Eine ist sogar in Latein jeden Tag.
Was vielleicht überraschend klingen mag, die Kirchen, die christlichen Kirchen haben stetig Zulauf in China. Wie erklären Sie sich das?
Ja, es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, ob die Kirche wächst, obwohl manche Zahlen sind für uns durchaus ungewöhnlich. Wir haben gehört, dass es in Bistum Peking, ein Bistum von 100.000 Katholiken, 800 Erwachsenentaufen in der Osternacht gab. Würden Sie das auf Köln hochrechnen, müssten wir in der Osternacht 25.000 Menschen taufen.
Das sind tolle Zahlen für Sie, oder? Das wären tolle Zahlen.
Das wären für uns völlig überwältigende Zahlen. Andererseits werden wahrscheinlich viele Chinesen nicht als Kinder getauft, weil die Kirche da keinen Zugriff drauf hat. Es sei denn, sie befinden sich, sag mal, in einer Situation, wo die Kirche relativ verfolgungsfrei leben kann oder wo sie sogar eine dominierende Rolle hat, wie zum Beispiel in einem Dorf auf dem Land, das wir besucht haben.
Sie haben gesagt, Sie sind auch vielen begegnet, wo die Situation eine bedrückende war. Sie haben uns von Menschen erzählt, die ihren Glauben leben und der Untergrundkirche angehören, obwohl das für sie persönliche Opfer auch bedeutet. Was ist so Ihre Bilanz von dieser Reise?
Ja, so eine einheitliche gemeinsame Bilanz traue ich mich da nicht zu ziehen. Aber ich habe eben gesehen, es gibt eine lebendige chinesische Kirche. Es ist wichtig, für diese Kirche in Kontakt mit der Gesamtkirche zu stehen. Und es ist wichtig, dass wir von uns aus etwas daran tun, diese Verbindung zu halten. Und sagen wir den Katholiken in China auch hier eine Stimme zu geben.
Also den chinesischen Katholiken zeigen, dass sie Teil einer weltweiten Gemeinschaft sind. Und dass ihre manchmal nicht ganz leichte Situation auch hierzulande nicht in Vergessenheit gerät. Auch das war das Ziel der Reise von Weihbischof Rolf Steinhäuser und Dr. Rudolf Solzbacher, Leiter der Diözesanstelle Weltkirche hier im Erzbistum Köln. Die beiden waren unterwegs in China 2 Wochen lang und von unseren Reiseerfahrungen haben sie uns heute hier erzählt. Herzlichen Dank dafür und über die Untergrundkirche in China sprechen wir gleich nochmal.
Domradio weltweit.
Religion im Reich der Mitte, die katholische Kirche in China, das ist unser Thema heute hier in Domradio. Und eine Frage, die für die Kirche in China ganz wichtig ist: Wer hat das letzte Wort über die Bischöfe in China, der Papst oder Peking? Diese Frage, die sorgt seit langem für Spannungen zwischen dem Vatikan und der Volksrepublik, weil die chinesische Regierung nämlich die Kontrolle über die katholische Kirche beansprucht in ihrem Land. Sie lehnt eine freie Ernennung von Bischöfen durch den Papst als unerwünschte Einmischung ab. Der Vatikan hingegen, der möchte gerne die Einheit der katholischen Kirche. Die ist nämlich in China seit den 50er Jahren gespalten in einen staatlich-patriotischen Teil, der eben von der Regierung kontrolliert wird, und in einen papsttreuen Teil, der sozusagen Rom und dem Papst die Treue hält und wo die Mitglieder eben nur im Untergrund ihren Glauben praktizieren können. Jetzt gibt es aber seit einigen Jahren mehr oder weniger geheime Verhandlungen. Da wird versucht, dass beide Teile dieser Kirche sich wieder annähern. Und darüber sprechen wir mit Pater Welling. Er ist steirer Missionar und leitet das China-Zentrum in St. Augustin. Guten Tag, Pater Welling. Schön, dass Sie hier zu uns ins Studio gekommen sind. Pater Welling, was befürchtet eigentlich das chinesische Regime von der Kirche?
Die katholische Kirche war ja auch schon vor der Revolutionszeit etwas, das die Politiker als zu selbstständig angesehen haben. Die haben irgendwie zu viel Macht, sind international vernetzt und hatten natürlich auch früher mit der Kolonialzeit zu tun, wo sie dann allerdings oft genug mehr gezwungen wurden von den Politikern als umgekehrt. Und das irgendwie haben die das nie vergessen in der chinesischen Geschichte. Aber im Augenblick haben wir eine Entwicklung unter Xi Jinping, die gesamten westlichen Gedanken kontrollieren will. Das Problem ist also folgendes: Er sagt, ein Analyst hat das mal so etwa in etwa formuliert, er sagte, als der Zusammenbruch dabei der Sowjetunion geschehen ist, da wäre der größte Fehler gewesen, so meinte Xi Jinping wahrscheinlich, dass man aufgehört hat, die Gedanken und Worte zu kontrollieren. Man hat das einfach diesen gesamten Gorbatschow und dann Glasnost und so weiter. Und das wäre der große Fehler gewesen.
Damals hat ja die katholische Kirche auch eine entscheidende Rolle beim Fall des Eisernen Vorhangs ganz gespielt. Genau. Das heißt, man fürchtet jetzt ganz, ganz konkret, dass das da auch passieren könnte?
Dafür ist die viel zu klein, die katholische Kirche. Das ist es nicht. Man muss das Gesamtwerk sehen. Xi Jinping möchte nicht, dass westliche Gedanken und westliche Vorstellungen über Menschenrechte, über Politik, über Demokratie und so weiter und so fort nach China hineingetragen werden. Er sagt, darüber muss die Partei die Kontrolle bewahren, um die Kontrolle über das Land bewahren zu können. Es geht also nicht nur gegen die Kirche, sondern man muss sich einmal vorstellen, da war ja vor kurzem die internationalen NGOs, denen das Leben schwer gemacht wird und die Registrierung in China. Schlicht und einfach, weil sie sagen, diese entwickeln also westliches Gedankengut, bringen die nach China, das nicht sein soll. Also die Partei will kontrollieren das Gedankengut, das kann ich nicht ganz kontrollieren, aber dann kann ich wenigstens die Medien kontrollieren, das, was gesagt werden darf und das, was nicht gesagt werden darf und welche Konsequenzen das hat, wenn etwas gesagt wird. Und da ist Xi Jinping ganz klar, dass er sogar Briefe schreibt an die eigenen Thinktanks, also die eigenen Forschungsinstitute, politische Forschungsinstitute, Akademiker, Syniker und so weiter und sagt, passt ja auf, dass ihr nicht zu viel von den westlichen Gedanken übernehmt, erst recht nicht dann die religiösen Gedanken, Christentum und so weiter. Das heißt, das ist das Gesamtbild. Und deshalb unterscheidet er auch zwischen den westlichen Religionen und die, wie zum Beispiel Buddhismus, die ja für chinesische Religion hält, die hätten sich adaptiert, das wäre schon chinesisch, während die westlichen immer noch westlich sind, mit westlichen Gedanken kommen. Und so praktisch kommen westliche Gedanken im Anzug der Religion oder im Hemd der Religion nach China. Und dort sind sie dann gegen den Kommunismus.
Ein entscheidender Streitpunkt ist ja der um die Frage, wer darf eigentlich einen Bischof bestimmen? Und dann gibt es die offiziellen Bischöfe, die also mit dem Segen der Parteiführung ernannt werden, die aber nicht vom Papst anerkannt sind. Und es gibt die Bischöfe, die vom Papst ernannt werden, die aber nicht offiziell anerkannt sind. Ist das das entscheidende Problem oder ist das eher ein Randproblem, was es eben auch in diesen Beziehungen zu lösen gilt?
Es ist ein symbolisches Problem. Wer hat die Macht? Es geht auf beiden Seiten so. Der Vatikan hat eben vor allen Dingen nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil festgestellt, dass sie sich in keiner Weise irgendwie von draußen in die Bischofsernennungen einmischen lassen. Das ist gar nicht immer gegeben in der Geschichte, aber das ist halt jetzt so. Im Paragraph 36, dem Paragraph über die Religionsfreiheit im chinesischen Grundgesetz, da steht als letzter Satz drin, aber die Religionen dürfen sich keinerlei Einmischung von draußen unterwerfen. Einmischung von draußen ist, wenn der Vatikan da was sagen will. Also beide sagen, wir sind Chef, wir wollen alles zu sagen haben. Und beide haben sozusagen im Grundgesetz, nicht nur einfach so ein Gesetz. So, wie kommt man da denn hin? Dann kommt die ganze Geschichte noch, darf man ja nicht vergessen. Die Kirche wird oft mit Dingen auch in Zusammenhang gebracht, wofür sie nicht schuldig ist. Aber insgesamt ist es so, keiner traut dem anderen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel Untergrundpriester hier haben, das, was die vor allen Dingen ausmacht, aus deren Erfahrung, wenn ich 27 Jahre in einem kommunistischen Arbeitslager gesessen hätte, würde ich denen auch nicht vertrauen. Und so läuft es im Augenblick. Das heißt, keiner vertraut dem anderen, aber im Prinzip geht es bei den Bischofsernennungen darum, wer hat letztendlich die Macht über die Gläubigen und damit natürlich auch über den Glauben und damit über die Gedanken der Menschen. Jo, und da sagt Xi Jinping, das machen wir von der kommunistischen Partei. Das sollen die Kirchen sich raushalten.
Nun soll sich ja trotzdem einiges bewegt haben. Also seit Papst Franziskus im Amt ist, heißt es, gehe man hinter verschlossenen Türen aufeinander zu. Was ist der Stand der Dinge? Wissen Sie was darüber?
Es ist so, es gab mindestens jetzt 7 verschiedene Meetings von einer Delegation aus dem Vatikan, der übrigens kein chinesischer Geistlicher angehört oder so. Das geht ganz vom Vatikan aus. Und dann eben von Vertretern des Religionsbüros und der Patriotischen Vereinigung auf der chinesischen Seite. Man versucht jetzt irgendwie Lösungen zu finden. Das Problem ist tatsächlich so, dass es etwa 30, manche sagen sogar bis 40 Untergrundbischöfe gibt. Das heißt, die sind vom Vatikan anerkannt, nicht aber von der kommunistischen Partei. Und es gibt auf der anderen Seite 7 illegale oder illegitime Bischöfe, die also von der Regierung ernannt worden sind und die der Vatikan nie zugestimmt hat. Und jetzt muss man irgendwie schauen, wenn man das Problem lösen will für die gesamte chinesische Kirche, dann geht es eigentlich nur, dass man sagt, okay, wir erkennen uns gegenseitig die Bischöfe an. Kardinal Tong aus Hongkong hat nochmal so ein bisschen darauf hingewiesen, man könnte es doch vielleicht so machen, dass diese illegalen Bischöfe zwar immer noch Bischöfe bleiben und als Bischof anerkannt werden, aber keine offizielle Aufgabe bekommen. Also, um dem das Gesicht zu lassen und keiner sagt, du bist jetzt kein Bischof mehr, aber er bekommt keine Aufgabe, weil auch die Gläubigen das vielleicht nicht annehmen würden. Und umgekehrt müsste man dann China hingehen und sagen, die Untergrundbischöfe, die erkennen wir alle an. Frage, aber das ist ein großes Thema, ob der Untergrund das überhaupt will, dass die chinesische Regierung sagt, unsere Bischöfe werden anerkannt. Die wollen das ja vielleicht gar nicht. Die sind ja vielleicht ganz strikt dagegen, weil sie unabhängig bleiben wollen von der kommunistischen Regierung. Also ich habe mit vielen Bischöfen gesprochen in der letzten Zeit, viele von den älteren Bischöfen, die viel durchgemacht haben in der Kulturrevolution vor allen Dingen, die sagen, der Vatikan lässt sich über den Tisch ziehen.
Also, sie bleiben schwierig, die Beziehungen zwischen China und dem Vatikan. Und auch nicht jeder befürwortet eine Annäherung. Das Misstrauen auf beiden Seiten ist groß, das hat uns Pater Welling schon erklärt. Und einer der Kritiker, das ist der emeritierte Bischof von Hongkong, Zhen Zikyun. Und warum er diese Verhandlungen zwischen Vatikan und Kirche nicht gut findet, darüber sprechen wir gleich.
Domradio weltweit.
Die Kirche in China ist unser Thema heute hier. Und die katholische Kirche in China, die ist ja praktisch gespalten. Einmal in den offiziellen Teil, der von der chinesischen Regierung kontrolliert wird, aber vom Vatikan nicht anerkannt wird. Und andererseits in den Teil, der sich zum Papst bekennt, den aber wiederum das chinesische Regime nicht anerkennt. Darüber haben wir im Laufe der Sendung schon gesprochen und auch über die sogenannte Untergrundkirche, die eben sich papsttreu bekennt und wo die Mitglieder heimlich ihre Gottesdienste feiern und die vor allen Dingen vom Papst offiziell ernannte Bischöfe hat. Seit Jahrzehnten sind deswegen die Beziehungen zwischen dem Vatikan und China angespannt. Aber seit Papst Franziskus im Amt ist, heißt es, man gehe aufeinander zu. Es gibt Treffen und Verhandlungen hinter verschlossenen Türen. Aber das finden nicht alle gut. Kardinal Joseph Zhen Zikyun ist einer der schärfsten Kritiker dieser Verhandlungen. Kardinal Joseph Zhen Zikyun ist der emeritierte Bischof von Hongkong. Und er warnt vor so einer Annäherung, weil er fürchtet, dass sich der Heilige Stuhl über den Tisch ziehen lässt.
Chinas Wirtschaftswunder beeindruckt. Und, so erscheint es hierzulande, die chinesische Regierung öffnet sich dem Westen immer mehr. Doch Kardinal Zhen warnt davor, diese Signale zu überschätzen.
Jetzt investieren die Menschen in Aktien und die Regierung hat die Ausreise vereinfacht, sodass man Chinesen heute nahezu überall auf der Welt als Touristen sehen kann. Aber das sind keine politischen Reformen und erst recht keine Verbesserungen im Hinblick auf die Religionsfreiheit.
Besonders die Einschränkungen der Religionsfreiheit seien hierzulande kaum vorstellbar, so Zen weiter. So bräuchten Priester und Ordensleute beispielsweise spezielle Ausreisegenehmigungen.
Sie sind Menschen zweiter Klasse. Erinnern Sie sich zum Beispiel an die Einladung des Heiligen Vaters zur Bischofssynode in Rom. 4 Bischöfe durften einfach nicht kommen. Es gibt hier so viele Einschränkungen, sodass man von Religionsfreiheit in China nicht sprechen kann, jedenfalls nicht im Hinblick auf die katholische Kirche.
Das Verhältnis zwischen dem Vatikan und China ist nicht erst seit dieser verweigerten Ausreise angespannt. Schon seit den 50er Jahren verbietet China jede strukturelle Verbindung zwischen dem Vatikan und der katholischen Kirche in China. Diplomatische Beziehungen gibt es nicht. Jedoch scheint sich das Verhältnis zu entspannen, wenngleich Kardinal Zen vor leichtfertigen Kompromissen warnte. In Hongkong gäbe es eine Menge Menschen, die die Situation der Kirche in China aufmerksam verfolgen würden.
They say, no deal is better than a bad deal.
Sie sagen, kein Geschäft ist immer noch besser als ein schlechtes Geschäft. Denn die kommunistische Partei ist clever. Der Vatikan muss sehr vorsichtig sein. Wenn er diplomatische Beziehungen mit Peking eingeht, ohne Garantien für Religionsfreiheit zu erhalten, wird die Situation schlimmer, als wenn keine diplomatischen Beziehungen da wären. Wir hoffen sehr auf die Weisheit des Vatikans, dass es ein gutes Geschäft wird.
Zwar bemühe sich die Regierung derzeit um Harmonie. So habe es beispielsweise ein Seminar zum Thema positive Beiträge des Christentums zur Gesellschaft gegeben und auch internationale Treffen der Buddhisten und Taoisten in China würden unterstützt. Aber
die generelle Linie im Augenblick ist Harmonie. Und die Machthaber sagen, die Kirchen dürfen zur Harmonie beitragen. Aber sie bringen der katholischen Kirche in China keine echten Verbesserungen.
Domradio weltweit.
Wir sprechen über die Beziehungen zwischen China und dem Vatikan und die sind nicht besonders gut, um es mal milde zu formulieren. Darüber haben wir im Laufe der Sendung schon gesprochen, denn es geht darum, wer eigentlich da das Sagen hat. Es gibt die katholischen Bischöfe, die von der Patriotischen Vereinigung ernannt werden. Das ist eine staatliche Stelle, die werden aber vom Vatikan nicht anerkannt. Und es gibt die Vatikan-treuen Bischöfe, die aber wiederum von China nicht anerkannt werden. Das sind dann die Mitglieder der sogenannten Untergrundkirche. Ja, und das Peking im Umgang mit Kritikern oder mit Menschen, die ihr unliebsam werden, nicht zimperlich ist, das wissen wir alle mit Blick auf die Menschenrechtslage. Und das gilt eben auch für Kirchenvertreter. Im Mai wurde der Bischof der chinesischen Millionenstadt Wenzhou, Peter Shao Jumin, als vermisst gemeldet. Gerüchte gingen danach um, er sei entführt worden. Pater Welling vom China-Zentrum ist hier bei uns heute im Studio. Pater Welling, können Sie uns Genaueres sagen? Was ist da eigentlich passiert?
Also insgesamt ist es so, er ist, nachdem der alte Bischof dort verstorben war, wäre es an ihm gewesen, das Amt zu übernehmen. Er ist aber noch nicht von der chinesischen Regierung anerkannt worden. Woraufhin die dann schon, sogar eigentlich schon während der, also vor der Krisamesse, versuchten, ihn aus dem Verkehr zu ziehen. Es gibt im Chinesischen dann nur verschiedene Stufen. Die unterste Stufe von allem ist das, nennen die mal He-Cha, Tee trinken. Das heißt, da muss man zur Polizei und kommt praktisch zum Verhör. Das wird Tee trinken genannt. Das kann auch mal ein bisschen länger dauern, aber
der Arrest. Da kommt man aber auch wieder raus.
Da kommt man normalerweise wieder raus. Also sagen wir mal, ein chinesischer Priester hat einen ausländischen Priester zu Gast. Dann muss der nachher berichten, was haben wir gemacht, warum darf der überhaupt da sein und so weiter. Das würde man unter Tee trinken noch verstehen. Die zweite ist Unterricht. Also wenn irgendetwas passiert, was der Regierung nicht gefällt, sagen wir mal, hat Äußerungen gemacht, die der Regierung nicht gefallen, dann kann es sein, dass die zum Unterricht müssen. Also das ist die normale Strafe sozusagen, nicht? Xinao, also Gehirnwäsche, sagen wir. Das ist ein bisschen übertrieben, aber man kommt tatsächlich, dann bekommen die täglich jeden Tag sehr viele Stunden Unterricht, was die eventuell jetzt wovon zu halten haben und wie die das sehen müssen. Normalerweise sind es Bischöfe und Priester. Das kann auch wochenlang dauern. Und das ist bei ihm auch passiert. Nach dem Motto, da du es ja nicht verstehen willst, was wir dir sagen wollen, kommst du zum Unterricht.
Aber man geht natürlich nicht einfach morgens zur Schule und geht abends wieder zurück, sondern wie muss man sich das konkret vorstellen?
Konkret, dass sie wahrscheinlich in einem Art Hotel untergebracht werden sind, das möglicherweise, nicht immer, aber möglicherweise auch Gitter vor den Fenstern hat. Also es ist fast wie im Hotel, man darf sich aber nicht bewegen. Das ist diese zweite Version, aber da dürfen die dann eben nicht weg. Und das ist auch Shao Jumin auch so passiert. Dann hat man ihn einmal in einem Flughafen gesehen, ganz kurz, aber niemand konnte mit ihm sprechen. Und wenn mich nicht alles täuscht, war das jetzt eine medizinische Behandlung, wo man ihn gesehen hat. Das heißt, er ist nicht im Gefängnis direkt, aber er ist sicherlich noch unter dieser Hausarrest-Szene. Die nächste Stufe wäre Gefängnis und möglicherweise Anklage oder auch nicht.
Gibt es auch Fälle von Folter von Priestern?
Bei Priestern eigentlich hört man sehr wenig. Was man hört, also einige im Untergrund sagen, sie wären gefoltert worden, aber wohl nicht in dem Sinne, dass man sagt, flächendeckende Folter für Leute, die ihren Glauben bekennen. Wir haben dort andere Nachrichten von Hauskirchen und Sekten, die also freie Sekten, die auch sich auf das Evangelium zum Teil berufen, die aber selbst vielleicht auch sehr aggressiv sind. Da gab es schon mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit Folter, ja.
Sind das Einzelfälle oder häuft sich das schon? Wie kann man das so einordnen?
In der katholischen Kirche würde ich, wenn, dann nur von Einzelfällen sprechen. Bei den Hauskirchen ist es so, die Sekten werden als Siezjau, das Sie heißt eigentlich böse Kulte, bezeichnet. Das ist relativ willkürlich, was ist eine Siezjau, obwohl vor kurzem Xi Jinping nochmal erklärt hat, was das bedeutet, aber das heißt, die werden dann als böser Kult bezeichnet und dann meinen immer so lokale Leute, die könnten sich dann diese Christen dort schnappen und auch foltern. Also das scheint es tatsächlich zu geben. Es gibt sehr viele Berichte. Wir haben auch in Deutschland gegenwärtig etliche, die den Flüchtlingsstatus beantragen, also Asyl suchen, die aber zum Teil eher aus diesem sektenhaften Bereich kommen. Während bei den Hauskirchen ist es so, bisher sagt die Regierung auch, ihr dürft euch nicht versammeln in Hauskirchen. Es ist verboten. Es kann sein, dass sogar die Wohnungen konfisziert werden. Und Xi Jinping hat jetzt ganz neue Vorschriften gemacht, ein ganzes Set von neuen Vorschriften. Einige Beispiele, wenn in einem Raum eine religiöse Veranstaltung, sagen wir mal 5 Leute beten, wenn da sowas passiert und die werden erwischt, jemand zeigt die an, dann kann es eine Strafe von 20.000 bis 200.000, 300.000 Renminbi, das sind so 10 Jahreslöhne, als Strafe. Es kann auch die Wohnung konfisziert werden. Das sind diese ganz neuen Gesetze, die jetzt die Strafen schon gleich festlegen. Wenn zum Beispiel jemand seine Kinder im Glauben unterweist oder es Kinderveranstaltungen gibt, dann werden solche Strafen schon festgelegt, ganz klar festgelegt.
Das heißt, Ihren Äußerungen entnehme ich aber, dass unter Staatschef Xi Jinping mitnichten die Zügel irgendwie lockerer gelassen werden, sondern
Nein. Dass
das genaue Gegenteil der Fall ist.
In jeder Weise, in allen Bereichen. In allen Bereichen, nicht nur im Bereich der Religion, werden im Augenblick die Zügel aber ganz gewaltig angezogen. Er will einfach die totale Macht der Partei festlegen. In manchen Formulierungen heißt es dann auch eher so ein bisschen, das Volk muss für die Partei dies und jenes tun. Wir würden eher erwarten, dass man sagt, ihr Politiker sollt für uns was tun. Er geht sehr, sehr hart vor, alles, was Medien angeht, was rechtliche Fragen angeht. Also einen Rechtsstaat wie in Deutschland gibt es nicht. Er ist ganz früher rausgekommen am Anfang, hat gesagt, es soll ein Rechtsstaat aufgestellt werden. Und jetzt, wer nur das Wort in den Mund nimmt, der hat schon zumindest Hirta, also muss Tee trinken oder wahrscheinlich viel mehr. Es sind viele Rechtsanwälte. In Wenzhou sind ja 1800 Kreuze abgenommen worden und da gab es eine Vereinigung von Rechtsanwälten, die sich zusammengeschlossen hatten. Die sind alle erstmal verhaftet worden. Und sie haben nichts gemacht, als zu insistieren, dass die Gesetze der Volksrepublik China durchgeführt werden. Sind nicht gegen Gesetze, gar nicht. Sie haben für das Gesetz gesprochen. Und das ist auf der ganzen Linie, in den wissenschaftlichen, in den Universitäten. Jetzt zum Beispiel in den Universitäten wird gesagt, wenn ein Student, und das kommt oft vor, missionarisch arbeitet in den Universitäten, dann soll er jetzt direkt konsequent von der Schule fliegen und auch keine sonstige Hochschulausbildung mehr genießen können. Und das sind für viele Hauskirchen, waren das eine der Möglichkeiten, andere Menschen, die auch wirklich interessiert sind, anzusprechen. Und also auf allen Bereichen mehr Kontrolle durch die Partei.
Also Xi Jinping zieht die Zügel in China an und das bekommen auch die Christen dort zu spüren. Mission, Versammlung, gemeinsames Gebet, das alles ist nicht so ohne weiteres möglich, das sagt Pater Welling, der Leiter des China-Zentrums hier in St. Augustin bei Köln. Und wie es Vertretern der Untergrundkirche ergeht, das ist gleich unser Thema hier.
Domradio weltweit.
China und die Menschenrechte, das ist ein schwieriges Thema, ein Dauerthema und das gilt eben auch für Kirchenvertreter im Land. Über die Untergrundkirche haben wir im Laufe der Sendung schon mehrfach gesprochen. Das sind eben die Katholiken, die dem Papst die Treue halten und die nicht sich in die offizielle Kirche, die vom Regime kontrolliert wird, einreihen wollen. Und wer sich eben nicht zu der offiziellen Kirche bekennt, sondern sagt, ich halte dem Papst die Treue, der lebt gefährlich. Das Vergehen von Gu Guangzhong war es, dass er den Rosenkranz gebetet hatte. Dabei hatte man ihm seinen eigenen abgenommen. Er hatte sich dann eine Schnur mit Knoten geknüpft. Mehr war nicht möglich, doch auch das war zu viel.
The add me another 7 years because I say loser.
Daraufhin wurde ich zu weiteren 7 Jahren Haft verurteilt. Ich hatte im Arbeitslager den Rosenkranz gebetet und kleine Zettelchen mit Gebeten in meinem Kissen versteckt. Aber leider fanden sie sie und beschuldigten mich, dass ich in der Haft eine Konterrevolution organisieren wollte.
Hu Guangzhong ist chinesischer Priester und gehört der sogenannten Untergrundkirche an. Das sind jene Katholiken in China, die dem Papst die Treue halten. Dem kommunistischen Regime ist das ein Dorn im Auge. Insgesamt 29 Jahre hat Hu Guangzhong in Haft und in Arbeitslagern verbracht.
Wir mussten von morgens bis abends arbeiten, 12 oder 13 Stunden am Tag. Am schlimmsten war die große Hungersnot Ende der 50er Jahre. Am Ende habe ich nur noch 36 Kilo gewogen. Ich bin also ein Überlebender. Ich habe die Hungersnot überlebt und das Arbeitslager.
Bereits als Jugendlicher hatte er sich der Legion Mariens angeschlossen, einer katholischen Laienorganisation, die die Marienverehrung in den Mittelpunkt stellt. 1951 wurde sie vom Regime verboten. Gu weigerte sich jedoch auszutreten und kam in Haft. Doch auch da hielt er an seinem Glauben fest.
Im Arbeitslager ist es verboten, zu beten. Ich habe es trotzdem gemacht. Daraufhin haben sie mir die Hände auf dem Rücken zusammengebunden und gesagt, wollen wir doch mal sehen, ob du jetzt immer noch betest. Eine Woche lang musste ich mit den Händen auf dem Rücken essen und schlafen.
Solche Schicksale haben viele erlebt, die sich in China weigern, der offiziellen Kirche beizutreten. Zwar herrscht in China offiziell Religionsfreiheit, doch das Regime nimmt für sich in Anspruch, selbst über die Bischöfe und Priester zu bestimmen und die Kirche zu kontrollieren. Seit mehr als 60 Jahren ist Chinas katholische Kirche gespalten in die offizielle patriotische Kirche und die papsttreue, die sogenannte Untergrundkirche. Ihr gehört in etwa die Hälfte der rund 10 Millionen Katholiken im Land an, doch sie leben in ständiger Gefahr.
In den letzten 60 Jahren gab es immer wieder chinesische Priester und Bischöfe, die in Haft waren oder in Arbeitslagern gehalten wurden. Heute sind immer noch 2 oder 3 Bischöfe in Haft.
Julie Day ist Jesuitenpriester. Auch er verbrachte insgesamt 27 Jahre in Haft und Arbeitslagern. Seine Familie ist über die Grenzen seiner Heimat Shanghai hinaus bekannt, weil 8 ihrer Söhne Priester wurden. 6 von ihnen saßen deshalb lange im Gefängnis.
Das war am 8. September 1955, als der Bischof von Shanghai, Bischof Gong, zusammen mit Dutzenden Schwestern, Priestern und anderen Gläubigen verhaftet wurden, weil sie papsttreu waren. Wir waren damals 8 Brüder zu Hause. 6 von uns wurden an diesem Tag gefangen genommen. Ich war einer von ihnen. Einige von uns wurden zu 10 Jahren Haft verurteilt, andere zu 15 Jahren. Zusammen haben wir 164 Jahre Arbeitslager bekommen.
Körperlich harte Arbeiten in Lagern, Isolationshaft und dunkle, feuchte Zellen. Auch Julie De berichtet davon. Zweifel an seinem Glauben kamen ihm jedoch während der Haft nie.
Als Jesuit ist es meine Pflicht, dem Papst treu zu bleiben. Im Lager hast du keine Zeit zum Beten, weil du Tag und Nacht arbeiten musst. Ich habe versucht, während der Arbeit zu beten. Und später durfte ich ein kleines Radio in meiner Zelle haben. Da habe ich immer Radio Vatikan gehört. Das war so wichtig für mich zu wissen. Ich bin nicht vergessen. Ich gehöre zu einer Gemeinschaft.
Beide Priester haben nach der Haft China verlassen. Julie De lebt heute in Taiwan, Gu Guangzhong lebt in Kalifornien. Dass der Vatikan und die chinesische Regierung nun Gespräche über eine diplomatische Annäherung führen, sehen sie mit einiger Skepsis. Viele Untergrundchristen in China lehnen das ab. Menschen, die wie Gu und Zhu Jahrzehnte ihres Lebens in Haft waren, weil sie von Rom und dem Papst nicht abrücken wollten, empfinden die Verhandlungen nun als ein Einknicken vor der chinesischen Staatsmacht. Wenn es jemals eine Einigung geben sollte, sagt Gu, dann werde er zwar gehorchen, aber im Herzen werde er nicht zustimmen.
If Pope signed, we don't agree in heart, but we have to obey.
Domradio weltweit.
Rund 10 Millionen Katholiken leben in der Volksrepublik China. Sie sind trotzdem nur eine kleine Minderheit von knapp 1% der Gesamtbevölkerung. Und sie sind auch noch zwiegespalten. Also die katholische Kirche hat 2 Teile. Einmal die offizielle regimetreue Kirche, die eben von der Regierung kontrolliert wird, und die vom Vatikan anerkannte Kirche. Die Mitglieder halten dem Papst die Treue. Und da haben wir im Laufe der Sendung schon über die vielen Probleme gesprochen, die die Menschen bekommen, die dem Papst treu bleiben. Pater Martin Welling ist hier bei uns im Studio. Er ist der Direktor des China-Zentrums in St. Augustin. Pater Welling, Sie haben ja lange in China gelebt, beziehungsweise in Taiwan, aber Sie kennen die Situation in China sehr gut. Machen Sie sich eigentlich Sorgen um Ihre Mitbrüder in China?
Es ist ja so, offiziell darf es ja männliche Ordensgemeinschaften in China überhaupt nicht geben. Dass es die trotzdem gibt, ist auch typisch chinesisch, aber auch das könnte jetzt demnächst dann ernst genommen werden. Ich mache mir die größten Sorgen insofern, bei dem, was er im Augenblick macht, schafft er eine Stimmung im gesamten Staat, dass Religion etwas Böses ist. Also es ist nicht, manche anerkennen ja durchaus die sozialen Verdienste der Religionen, aber im Augenblick, die gesamte Stimmung ist so sehr negativ. Das heißt, wenn die einfachen Leute, die jetzt nicht den Unterschied machen zwischen, was weiß ich, Sekten und normaler Kirche und so fort, die wissen das nicht. Die müssen sofort denken, das ist etwas Böses. Wenn die Regierung überall das verbietet, es ist verboten, den Kindern unter 18 Jahren etwas vom Glauben zu erzählen. Es ist verboten, außerhalb der Kirchengebäude irgendwelche missionarische Arbeiten zu machen. Alles wird verboten und eingeschränkt. Dann gibt es eine Message an die Leute. Da müssen wir aufpassen. Das ist ganz was Gefährliches und so weiter. So wie manche Leute hier vielleicht in manchen Teilen Deutschlands eben auch nicht zwischen Salafisten und Muslimen unterscheiden und dann auch sagen, ja, irgendwas muss ja schon dran sein, irgendwas Böses. Und dann wird jedem nochmal ausführlichst erzählt, wie das war mit dem Opiumkriegen der Westler und wie das war mit dem Kolonialismus und so weiter. Und das sind dieselben Leute und die denken heute noch so. Und diese Stimmungsmacherei, davor habe ich die meiste Angst im Augenblick.
Merkt man das? Lässt das Interesse an Religion schon nach? Wie ergeht es Ihnen, wenn Sie da ganz normal im Alltag oder auf Ihren Reisen unterwegs sind? Haben Sie das Gefühl, dass die Menschen sich immer weniger für Religion interessieren?
Würde ich nicht sagen. Also ich glaube schon, dass gerade nicht so sehr im katholischen Bereich. Leider muss man sagen, im katholischen Bereich nimmt die Zahl der Gläubigen ein bisschen ab. Also es sterben mehr Leute, als sich neu melden. Aber man darf auch nicht vergessen, es sind jedes Jahr so an die 80.000 bis 100.000 Erwachsenentaufen in China. Das muss Deutschland erstmal nachmachen. Insofern, das Interesse ist noch da. Vor allen Dingen auch bei den Hauskirchen und so weiter, den protestantischen Hauskirchen. Da ist großes Interesse und das weiß Xi Jinping auch. Also wie die sich jetzt verhalten werden, nachdem diese ganzen, ja so ganz neu sind nicht alle Gesetze, aber jetzt werden sie konsequenter durchgeführt. Das ist klar, welche Strafen es gibt und so fort. Wie die sich verhalten werden, ich weiß es nicht. Aber zum Beispiel, wenn es verboten ist, an Kinder den Glauben zu vermitteln und die Kirchen bisher trotzdem noch Summercamps, Sommerlager und so weiter gemacht haben und Sommerschulen für die Kinder, dann konnten früher noch die Leute vor Ort so zwei Hühneraugen und die anderen auch noch zudrücken. Und dann kam eventuell dann der Verantwortliche von dem Religionsbüro und hat gesagt, hör mal, du hast jetzt 2 Jahre lang diese Kinderkurse gemacht, aber nächstes Jahr machst du mal nicht oder so. Irgendwie, dass man es noch hinkriegte. Und da ist jetzt, dass ganz streng nachgeprüft werden soll, ob diese Sommercamps irgendwelchen religiösen Inhalt haben. Und dann steht also nicht nur der Verbot dieser Durchführung an, sondern auch finanzielle Strafen. Und die sind so hoch, dass sich die Gemeinden das ganz bestimmt nicht leisten können.
Also das Interesse an den Kirchen ist ungebrochen, aber der staatliche Druck wird auch immer größer. Das sagt Pater Martin Welling. Er ist steiler Missionar und er leitet das China-Zentrum in St. Augustin hier bei Köln. Mit ihm haben wir heute gesprochen über die Kirche in China. Religion im Reich der Mitte war unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Pater Welling, herzlichen Dank, dass Sie heute zu uns ins Studio gekommen sind und sich die Zeit für uns genommen haben. Und damit geht die Sendung weltweit zu Ende. Damit verabschiede ich mich. Ich bin Nina Rotscheid. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss, bis bald.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.